Transit, der Podcast zur Migrationsgeschichte und zu aktuellen Fragen rund um Flucht und Vertreibung.
Herzlich willkommen zur 12. Episode des Podcasts Transit. Mein Name ist Philipp Strobel und gemeinsam mit meiner Kollegin Franziska Lamp sprechen wir in dieser Podcast-Reihe am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien über aktuelle Fragen der Migrationsgeschichte und der Migrationspolitik. Heute geht es um transnationale Perspektiven in der Migrationsgeschichte und um den transnationalen Austausch in der Universitätslandschaft in Forschung und Lehre. Wir sprechen mit Professor Günter Bischoff, dem ehemaligen Direktor des Center Austria in New Orleans. Dieses setzt sich seit Jahren intensiv für die Förderung des akademischen Austausches zwischen den USA und Österreich ein. Lieber Günter, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Bereitschaft, in diesem Podcast mitzuwirken.
Freut mich, hier zu sein. Danke, Philipp.
Ja, kommen wir gleich in medias res. Die Erforschung von transnationalen Lebenswegen spielt in der Migrationsgeschichte eine immer größere Rolle. Nun führst du ja selbst auch ein transnationales Leben. Du bist in Vorarlberg, in Innsbruck, in Wien und vor allem in New Orleans verankert. Darüber hinaus hast du dich in deiner Forschung intensiv mit Transnational Lives beschäftigt. Was kann die Migrationsforschung aus transnationalen Ansätzen lernen?
Ja, in der Migrationsforschung gibt es die transnationalen Leben und diese Leben, die sind offensichtlich ja von zwei Ländern beeinflusst. Also der Ort, wo der Migrant weggeht, oft durch Push-Faktoren, und der Ort, wo der Migrant hingeht, oft durch Pull-Faktoren beeinflusst. Was mich interessiert, sind österreichische Leben in den USA. Und darüber sprechen wir gleich, ja.
Du bist seit den 1980er Jahren in der Wissenschaftslandschaft der USA und Österreich fest verankert. Und du beschäftigst dich seit Jahrzehnten auch verstärkt mit Migrationsgeschichte und vor allem mit österreichischen, wie du bereits gesagt hast, österreichischen Migrantinnen und Migranten in den USA. Wir freuen uns nun sehr, dass wir auf deine First-Hand- und auf deine Langzeitperspektive zurückgreifen können. Welche größeren Trends haben deine Erfahrungen nach der Migrationsgeschichtsforschung in den vergangenen 30 bis 40 Jahren beeinflusst?
Also ich würde nicht sagen, dass ich die ganzen Trends der Migrationsgeschichte kenne. Das ist sozusagen eine historiografische Frage, sondern ich beschäftige mich halt mit dem ich mich schon lange beschäftige, eben die Konzentration auf Leben. Wenn ich jetzt mein eigenes Leben anschaue, dann würde ich sagen, ist ein wichtiger Teil der Migrationsforschung die Identitätsfrage. Das heißt auch die Assimilierungsfrage. Das heißt, Migranten kommen in einem Land an und dann kommt es sehr darauf an, wie sie angenommen oder aufgenommen werden. Und dementsprechend bildet sich dann eine Identität heraus. Wenn ich jetzt mein eigenes Leben anschaue, und ich lasse meine Forschung auch ein bisschen mein eigenes Leben einfließen, dann muss ich sagen, ich habe immer guten Kontakt mit Österreich gehalten und bin jedes Jahr, bin ich 2-3 Mal auf Tagungen gekommen, also die 35 Jahre, die ich in New Orleans unterrichtet habe. Und das hat eigentlich mein Leben sehr beeinflusst. Das heißt, das Faktum, dass ich also in Österreich genauso heimisch bin, wie ich es in den USA bin. Das heißt, in Österreich, da hat es wieder sozusagen eigene Schwerpunkte gegeben, um in meiner Heimat, im Brengzer Wald in Vorarlberg, angenommen zu werden, habe ich weiterhin den Dialekt sprechen müssen. Wenn ich den Bregenzerwälder Dialekt, der sehr eigenartig ist und sehr ans Schweizerdeutsche anmutet, nicht gesprochen hätte, hätte ich wahrscheinlich meinen Status als Bürger dieser Gemeinde verloren. Aber es ist in den USA ähnlich. Um wirklich assimiliert zu werden, muss man das Englische gut lernen. Und gut, ich habe Englisch studiert, das war für mich nie ein Problem. Aber ich höre heute noch oft, ich sehe es eher als Vorwurf an, aber die Leute meinen es gut, wenn sie sagen, you got a cute accent, sozusagen, du hast einen netten Akzent. Das habe ich mir offensichtlich immer noch bewahrt und das ist dann natürlich auch Teil meiner Identität geworden, aber die Amerikaner assimilieren, das muss vielleicht dazu gesagt werden, weiße Menschen relativ rasch. Wenn ich ein Latino wäre oder ein Schwarzer wäre, würde das sicher viel langwieriger dauern. Also da gibt es immer noch die Vorurteile und es gibt einem weißen Menschen, der gut Englisch spricht, eigentlich Kaum habe ich das festgestellt. Also ich habe die Assimilierung immer als recht rasch empfunden und dementsprechend würde ich sagen, hat sich eine teils amerikanische Identität herausgebildet. Aber mein Punkt ist, wenn ich darüber spreche, dass ich nach wie vor regelmäßig nach Österreich komme, dass ich meine österreichische Identität auch sehr bewahrt habe. Das heißt, man lebt dann halt als Migrant mit einer Doppelidentität. Und ich habe auch zwei Pässe jetzt. Also ich bin amerikanischer Staatsbürger geworden vor ein paar Jahren, leider in der Zeit von Donald Trump. Damit habe ich nichts zu tun gehabt. Ich wollte das unbedingt noch unter Obamas Zeit schaffen, aber die Migrationsbehörden waren zu langsam für mich.
Ja, vielen Dank. Seit den 2010er Jahren betreibst du unter dem Titel Quiet Invaders ein umfangreiches Projekt, das sich der Forschung österreichischer Auswanderer in den USA widmet. Es gibt daraus zahlreiche Ergebnisse, von Aufsätzen und Sammelbänden bis hin zu Lehrveranstaltungen und Workshops. Besonders zu nennen wäre hier der 2017 erschienene Sammelband Quiet Invaders Revisited. Was ist denn eigentlich das Charakteristische und besonders Spezifische der österreichischen Migration in die USA? Was würdest du sagen, sind die Hauptergebnisse deiner Forschung?
Ja, da geht es auch wieder um Assimilierung und Identität. Es hat einen Kulturdiplomat, war er, Iwalda Spalding hat er geheißen, gegeben in Österreich in den 50er und 60er Jahren und hat eigentlich das erste Buch geschrieben über österreichische Migranten in die USA. Und das Buch hat geheißen Quiet Invaders, daher eben der Titel Quiet Invaders Revisited. Und sein Hauptargument, also das von Iwalda Spalding, ist, dass sich die Österreicher relativ rasch assimiliert haben in den USA, weil sie gut Englisch gesprochen haben, die meisten Menschen, die rübergekommen sind. Und ich glaube, dem war nicht so, wenn ich zum Beispiel die große Kohorte von jüdischen Einwanderern, die nach dem Anschluss 38 rüber sind, anschaue. Das waren doch knapp 30.000. Da gibt es auch Menschen, die hier eigentlich bekannt waren und die in den USA dann Selbstmord gemacht haben. Also von rascher Assimilation keine Rede. Man muss da immer auf den Einzelfall anschauen, wie lange es gebraucht hat, bis sich die Menschen dann wirklich assimiliert haben. Also ich meine, in meinen Forschungen möchte ich vor allem diesen Prozess anschauen, wie rasch das erfolgt ist und hier eigentlich das Gegenteil von Iwalda Spalding beweisen, dass das eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich war, von Generation zu Generation. Ich glaube, die größte Generation, die es aus Österreich gegeben hat, nebst dieser jüdischen Kohorte, waren die vielen Menschen, die zwischen 1900 und 19 und dem Ersten Weltkrieg in die USA sind. Und dabei waren es besonders viele aus Galizien, was damals ja noch Österreich war. Und ich glaube, diese Menschen, die sind oft bitterarm gewesen und haben sich schwer getan zu assimilieren. Da hat es eigentlich eine relativ große Rückwanderung gegeben. Ich glaube, ein Drittel sind wieder zurückgekommen. Das ist also, das wird ja oft unterschätzt, dass Menschen dann nur ein paar Jahre diese Wanderung machen, um Geld zu verdienen, zurückzukommen und sich sozusagen ein Stück Grundstück zu kaufen. Das ist ja recht bekannt, dieses Motiv. Also es ist ein bisschen wie die jugoslawischen Einwanderer nach Österreich seit den 60er Jahren, da war das auch oft der Fall, dass sie wieder zurück sind. Und so war es unter diesen vielen Österreichern, die um die Jahrhundertwende rüber sind, also 1900 bis zum Ersten Weltkrieg, war das auch so. Also das war die größte Einwanderungskohorte, wenn man die amerikanische Migrationsgeschichte anschaut in dieser Zeit. Das waren weit über 1 Million Menschen.
Danke. Du warst bis vor kurzem Direktor des Center Austrias in New Orleans, an der University of New Orleans, und hast einen guten Teil deiner Karriere dem studentischen und dem akademischen Austausch zwischen New Orleans und Innsbruck, beziehungsweise zwischen den USA und Österreich, Europa, gewidmet und damit einen nachhaltigen Fußabdruck in der Wissenschaftslandschaft hinterlassen. Was war denn eigentlich deine Motivation für diese besondere Tätigkeit und für deinen Einsatz im Bereich der Förderung des transnationalen akademischen Austauschs?
Ich würde meinen, dass mein Ansatz eigentlich auch aus meinem persönlichen Leben herkommt. Also nach meiner Matura in Bregenz, das war 1972, bin ich ein Jahr als AFS, AFS steht für American Field Service, Austauschstudent, nach Kalifornien gegangen. Da war ich ein Jahr in der Nähe von San Francisco, habe bei einer Familie gelebt, bin in eine Highschool gegangen, die San Ramon Valley High School, und habe ein sehr intensives und interessantes Jahr verbracht. Das war ja die Zeit 72, 73, wo sich in der amerikanischen Geschichte sehr viel getan hat. Also Nixon ist wiedergewählt worden und ich habe 1972 im November sogar für George McGovern, also den demokratischen Gegenkandidaten, bin ich auf Wanderschaft gegangen in die nächstgroße Stadt, um für ihn zu werben. Hat alles nichts genutzt, Nixon hat gewonnen. Und wie wir wissen, ist dann, hat sich Amerika aus dem Krieg zurückgezogen in Vietnam. Also damals ist es noch um das Ende des Vietnamkriegs gegangen. Und das war in dem Sinn eigentlich recht lebensnah, weil viele meiner Mitschüler an der High School, die haben immer noch sich Sorgen gemacht um die sogenannten Nummern, mit denen, also wenn sie eine hohe Nummer gehabt haben, sind sie nicht eingezogen worden, niedere Nummer hätten sie eingezogen und gezogen werden können. Also Draft-Nummer hat das geheißen, Draft-Number. Und das hat viele meiner Mitschüler bewegt, weil das war gerade die Zeit, die hätten noch rübergeschickt werden können, obwohl wenig Amerikaner rübergeschickt wurden zu der Zeit. Aber die Menschen haben sich immer noch Sorge gemacht. Und vor allem diese jungen Menschen, die waren ja in dem Sinn noch 18 Jahre jung oder so. Also das habe ich miterlebt. Und bevor ich abgefahren bin aus Kalifornien, noch die Watergate-Hearings. Das war eine große Fernsehübertragung der Hearings, die damals stattgefunden hatten. Das sind sozusagen alle diese Schattenseiten der Nixonschen Präsidentschaft zum Tragen gekommen. Er ist dann etwas später, hat er resigniert und ist, hat sich zurückgezogen. Das gibt es ja in der amerikanischen Präsidentschaftsgeschichte nicht oft. Und das habe ich alles miterlebt. Also ich würde meinen, meine Beschäftigung mit der amerikanischen Geschichte für den Rest des Lebens haben sehr viel mit diesen Erfahrungen zu tun gehabt. Da kommt vielleicht noch dazu, dass eben San Francisco 1968 eine große Rolle gespielt hat in der amerikanischen Antikriegsbewegung. Und in San Francisco hat es auch viele Countercultures gegeben, die 1972 noch eigentlich die noch sichtbar waren. Also Hyatt Ashbury, der Distrikt, wo sich viel zugetragen hat. Dann war ich öfters in Berkeley, das war ja auch in der Nähe. Und da hat sich ja auch viel gegen den Vietnamkrieg getan. Also all das war hautnah. Und dieses Erlebnis wollte ich eigentlich späteren Generationen von Studenten auch mitgeben können. Und deshalb habe ich mich so für den Studentenaustausch vor allem mit Innsbruck eingesetzt, weil die University of New Orleans hat ja ein Partnerschaftsabkommen mit der Uni Innsbruck und auf diese Art und Weise sind zahlreiche Studenten rübergekommen. Das funktioniert heute noch. Also es sind nicht mehr so viele, wie es einmal waren. Wir haben Jahre gehabt, man muss sich vorstellen, es sind 80 Innsbrucker nach New Orleans gekommen im Semester. Und jetzt sind es eher noch 10 pro Semester. Aber es funktioniert immer noch und man kann sich in dem Sinn immer noch für die Studenten einsetzen. Das mache ich jetzt anders, wie ich es früher gemacht hätte als Direktor. Man hat natürlich nie alle persönlich kennengelernt, aber Leute wie dich, Philipp Strobel, die auch mit mir studiert haben, die hat man natürlich besser kennengelernt.
Vielen Dank. Lieber Günther, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Es war sehr spannend, mit dir auf deine langjährigen Erfahrungen im Bereich der Migrationsgeschichtsforschung, aber auch vor allem im Bereich des akademischen Austausches und der Förderung von Akademikerinnen und Akademikern in Österreich und in den USA zurückzublicken. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch für die tollen Fragen. Danke.
Das war's von der 12. Episode des Podcasts Transit. Bis zum nächsten Mal.